Frank Zimmer wird ja nachher zu uns sprechen. Das Thema lautet: Was ist Gemeinde? Eine Einleitung. Textstellen dazu: 1. Timotheus 3, 15, Epheser 1, 22 und 23 und Epheser 2, 10, 20 und 21. Ich möchte als Lesung Epheser 2, 20 und 21 lesen. Ihr seid aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wobei Christus Jesus selbst Eckstein ist. In ihm zusammengefügt wächst der ganze Bau zu einem heiligen Tempel im Herrn. Und in ihm werdet auch ihr mit aufgebaut zu einer Behausung Gottes im Geist.
Dies schreibe ich dir in der Hoffnung, recht bald zu dir zu kommen, damit du aber, falls ich mein Kommen verzögern sollte, weißt, wie man wandeln soll im Hause Gottes, welches die Gemeinde des lebendigen Gottes ist, der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Himmlischer Vater, wir wollen dir von Herzen danken, dass wir uns hier versammeln dürfen, um dich zu preisen, dich anzubeten. Das wollen wir tun. Du bist der, der Gemeinde gegründet hat, der uns hineingerufen hat in diese Gemeinschaft mit dir und untereinander. Und wir dürfen teilhaben an diesem großen Heil, an dieser großen Errettung, die du in Christus für uns vollbracht hast. Sodass wir es als dein Volk zusammenkommen dürfen, um dich nicht nur mit den Lippen, sondern vor allem mit dem Herzen zu ehren und von dir zu lernen. Und das wollen wir auch heute Morgen tun und beten um dein Segnen, beten um dein Reden, durch dein Wort, durch deinen Geist und danken dir, dass du diese Zeit zusammen auch für die Kinder segnest. Amen. Das Thema ist ja: Was ist Gemeinde? Eine Einleitung. Wir haben ja seit einigen Wochen in den Bibelstunden angefangen, uns auch mit dem Thema Gemeinde zu beschäftigen. Und das, was wir in diesen drei bisherigen Einheiten gemacht haben, wird vielleicht manchen, die dabei sind, bekannt vorkommen. Das ist bewusst auch so. Und ich glaube auch nicht, dass manches, was ich euch heute sagen werde, euch unbekannt ist, aber doch im Sinne einer Erinnerung, eines vielleicht erneuten Bewusstmachens dessen, was Gemeinde ist, wie Gott Gemeinde sieht. Nun, in einer Einheit kann man nicht alles sagen, was wichtig ist oder was einem auf dem Herzen ist. Deshalb wird vielleicht manches unter Anführungszeichen vermisst werden, aber wartet, es gibt Gelegenheit, dann auch in späteren Predigten dieses Thema dann fortzusetzen. Deshalb ist das hier wie eine Art Einleitung gedacht. Nun, warum all der Wirbel um die Gemeinde und die Frage der Gemeinde? Das ist eine Frage, die man schon ernst nehmen muss. Warum manche so ein Thema daraus machen, aus diesem Thema Gemeinde. Ist diese Sache mit Gemeinde wirklich so wichtig, wirklich so entscheidend, dass es wert ist, dafür Sonntage und Freitage für ein genaueres Studium zu verwenden? Man merkt doch, dass die Gemeinde inzwischen in unserer gegenwärtigen Zeit eigentlich wie irrelevant geworden ist und für viele eine Art Zeitverschwendung ist, die sie nicht unbedingt zu brauchen scheinen. Das ist eher so ein Ding von den extremeren Gruppen, die dann halt ihr Ding mit der Gemeinde machen wollen. Das ist doch oftmals so ein bisschen, vielleicht auch unter uns, die Meinung. Ich bin ein Christ. Ich gehöre zur Christenheit, aber nicht zur Gemeindeheit, wie manche sagen. Nun, Einmal, erstens, das muss man sehr betonen, es ist undenkbar und vom Wort her unmöglich, dass du Christ bist und nicht Teil der Gemeinde bist. Das ist, wäre per se ein Widerspruch. Und das Zweite, auch wenn in dieser Zeit, seit die Gemeinde sich in der Form seit Pfingsten so sich darstellt und durch viele Fehler und durch viele, man könnte sagen, auch geistliche Katastrophen durch die Jahrhunderte hindurch gezeichnet worden ist, ist das keine Entschuldigung, sich nicht genau mit diesem Thema zu befassen. Ja, eigentlich noch viel mehr sollte man das tun, um manche Fehler vielleicht, die in der Vergangenheit, auch in unserer jüngsten Vergangenheit passiert sind, nicht irgendwann wiederholen zu müssen. Nur weil manches schief läuft hier und da, heißt das nicht, dass das etwas ist, das im Zentrum des Willen Gottes ist, wenn es um Gemeinde geht. Das ist wichtig, dass wir das sehen. Nun, mein Anliegen für mich und für uns ist, dass wir unsere Sicht vielleicht verändern lassen oder wieder neu justieren lassen auf das, was Gemeinde ist. Sind wir sicher, dass unsere Sicht über Gemeinde, unsere Überzeugung über Gemeinde wirklich biblisch ausbalanciert und wirklich biblisch ist? Oder kann es sein, dass sie vielleicht nicht mehr oder vielleicht mehr aus einer gewissen Tradition, vielleicht auch in dieser Gemeinde hier, mehr geprägt ist als vielleicht von biblischen Wahrheiten, von der biblischen Sicht, die Gott uns in seinem Wort über seine Gemeinde gegeben hat. Einer schrieb, um sich richtig in eine Gemeinde einbringen zu können, zu engagieren, muss man biblisch verstehen, was Gemeinde ist, sonst wird man frustriert. Benedikt Peter schreibt in einer Einführung über ein anderes Thema eigentlich, es ist von allergrößter Bedeutung, dass wir gut begreifen, worin sich die Gemeinde des lebendigen Gottes von allen menschlichen Gemeinschaften unterscheidet, damit wir nicht ungesehen Prinzipien, wie sie etwa im Staat, in der Armee, in einer Firma oder in einem Verein gelten, auf das Haus Gottes übertragen. Und das passiert mehr, als uns oftmals vielleicht bewusst ist. Und dann nochmals, wie Paulus das sieht, damit du aber, falls ich mein Kommen verzögern sollte, weißt, wie man wandeln soll im Hause Gottes, welches die Gemeinde des lebendigen Gottes ist, der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Beachte das Wandeln. Das ist ein übrigens sehr interessanter Begriff, den hier Paulus verwendet. Das ist ein figurativer Begriff. Er enthält viel Bewegung, auf und ab, links und rechts. Er will damit sagen, so wie wir uns in der Gemeinde bewegen, das sollte uns bewusst sein. Das war sein Anliegen für diesen Brief, dass wir darüber Bescheid wissen, dass wir eine biblisch ausbalancierte Sicht über Gemeinde haben, so wie Gott sie sieht. Nun, wenn man, das ist mein erster Punkt, wenn man Menschen auf der Straße fragen würde, was ist die Gemeinde, dann kommen dort ganz verschiedene Arten von Sichten zutage. Zum Beispiel diese Gemeinde als Gebäudesicht. Diese Gemeinde als Gebäudesicht. Dann wird man vielleicht die Antwort bekommen, ja, das ist doch dieses Haus dort in der, nicht Museumstraße, das habe ich am Freitag gelernt, sondern Seeallee, danke, ja, Seeallee, wo sich irgendwelche versammeln. Jetzt wissen wir alle sehr gut, dass die Gemeinde natürlich nicht ein physisches Gebäude ist. Die Gemeinde sind Menschen, die sich vielleicht in irgendeiner Art von Gebäude oder Räumlichkeiten versammeln. Aber oft behandeln wir die Gemeinde wie ein Gebäude. Und so bewegen wir uns auch in einer Gemeinde. Diese Gemeinde als Gebäudesicht. Oder diese Gemeinde als sozialer Treffpunktsicht. Manche denken, dass die Gemeinde ein wunderbarer Ort ist, wo man soziale Kontakte pflegen kann mit solchen, die ja ähnlich ticken wie ich selber, wo man sich treffen kann, wo hoffentlich auch hier und da was Nettes gehört wird und so weiter. Ein sozialer Treffpunkt, der mein Leben etwas bunter macht. Oder diese Gemeinde als Lebensaufbesserungssicht. Manche glauben, dass die Gemeinde dazu da ist, dass wenn sie schon allein kommen und sich eben wirklich nun dann auch physisch da sind, dass es deshalb in ihrem Leben besser gehen wird, dass Gott das irgendwie anerkennt und sagt, okay, du kommst in die Gemeinde, ich segne dich. Dass er vielleicht dadurch ihnen in ihrem Geschäft oder in ihren Hobbys oder in ihrer Familie hilft. Viele Männer zum Beispiel gehen wegen ihrer Frau wegen in die Gemeinde. Und sie merken, wenn sie das nicht tun, dann haben sie mehr Schwierigkeiten vielleicht daheim in dem Zusammenleben mit ihrer Frau. Und natürlich auch umgekehrt, manche Frauen gehen mit, weil ihre Männer so wild sind auf die Gemeinde und gehen dann mit und so weiter. Und sie merken, wenn sie das nicht machen würden, dann haben sie mehr Schwierigkeiten mit ihrem Partner. Das wollen sie nicht, also gehen sie mit, weil es dann ja leichter und besser geht. Und solange nichts anderes Interessantes läuft, ist das ja ganz gut. Diese Gemeinde als Lebensaufbesserungssicht. Was auch seit Corona plötzlich da ist, dass man eigentlich sich denkt, ja, muss ich überhaupt noch in die Gemeinde gehen? Ich kann ja ruhig in meinem Pyjama bleiben und mir einen Kaffee machen und dann online irgendwie eines von diesen vielen Angeboten, die es inzwischen gibt. Ich kann meinen Lieblingsprediger finden, suchen und dann dort hören, das Wort Gottes hören und mich von dort her erbauen lassen, ganz in meiner gewohnten Umgebung. Ich picke mir dann so die Rosinen heraus, mal in der Gemeinde die Botschaft, dann weiß ich, dass der dann dort redet, dann werde ich das herauspicken und so weiter. Und so verhalten sie sich dann auch. So wandeln sie, wie Paulus sagen würde, in Bezug ihrer Sicht auf die Gemeinde. Oder dann noch diese Gemeinde als Tankstelle oder als Unterhaltungsshow-Sicht. Es gibt solche, die denken, nicht ganz unbiblisch, dass die Gemeinde ja dazu da ist, um Gott anzubeten und um geistlich erbaut zu werden. Das ist an sich richtig. Und das ist aber für sie oftmals so wie, ohne das jetzt sarkastisch zu meinen, wie wenn sie in ein Theater gehen würden oder in ein Kino gehen würden, einfach mit einem geistlichen Aspekt dabei. Nun, wenn du nun ins Theater gehst, dann sitzt du und schaust dir das an, was die Protagonisten, was der Regisseur und so weiter vorbereitet haben, und dann läuft die Show ab. Und du sitzt dort drin als Konsument und freust dich hier und da und ärgerst dich vielleicht hier und da über die schlechte Performance, über die schlechte Darbietung und so weiter. Aber danach hast du ja noch Zeit, in der Lobby dann mit einigen Freunden auszutauschen, wie die letzte Berufswoche war und wie es dann weitergehen wird und so weiter und so fort. Und das scheint für manche so der Inbegriff von Gemeinde zu sein. So erleben sie auch Gemeinde, so wandeln sie in der Gemeinde. Sie kommen und folgen der, man könnte sagen, nun christlichen Show des Pastors oder derer, die sich eben dafür vorbereitet haben. Sie sitzen dort als Konsumenten und genießen oder mehr oder weniger dann, was ihnen dargeboten wird. Aber sie haben dann noch die Möglichkeit, vielleicht dann unten noch Kaffee zu trinken und sich mit Freunden zu treffen und so weiter. So bewegen sie sich in der Gemeinde. Nun, all diese Karikaturen, diese Gemeinde als irgendwas Sicht, haben immer einen Kern von Wahrheit dabei. Natürlich hat die Gemeinde auch sozialen Charakter. Man trifft sich. Natürlich geht es um das Hören des Wortes Gottes im Sinne, dass man zuhört. Aber das kommt letztlich dem viel zu kurz, was Gott sich unter der Gemeinde vorgestellt hat. Und vielleicht hast du dich in einem dieser Karikaturen irgendwie wie wiedererkannt und hast gedacht, ja, das, wenn ich ehrlich bin, muss ich sagen, das ist schon eher in meinem Kopf, in meinem Denken, in meinem Sinn, wenn ich ganz spontan an Gemeinde denke. Deshalb nochmal die Frage, ist deine Sicht, ist meine Sicht biblisch begründet, biblisch ausbalanciert? Nun, was ist nun Gemeinde? Und verzeiht, wenn ich so tue, als würdet ihr alle keine Ahnung haben, was Gemeinde ist. Ich weiß schon, dass ihr das meiste wisst. Nun, diese große Geschichte, die wir in der Schrift finden, besteht letztlich, mal ganz allgemein zusammengefasst, darin, dass Gott sich ein Volk sammelt, um seine Liebe und Herrlichkeit diesem Volk zu zeigen und zu offenbaren. Wir nennen das Heilsgeschichte von Anfang bis zum Ende. Und das, was wir dort sehen von Anfang bis Ende, ist eine Art von Volk, das sich Gott als sein Eigentum sammelt. Dass er erlöst, dass er liebt, dass er trägt und dem er eine einzigartige Zukunft und Herrlichkeit verspricht. Und das ist viel mehr als nur ein Treffen von Freunden. Die Gemeinde ist, wie einer geschrieben hat, das dem Herrn wertvollste auf der Erde. Die Gemeinde ist dem Herrn das Wertvollste auf der Erde. Gott sammelt sich eben ein solches Volk des Eigentums. Es heißt in Titus 2, Vers 14, der Christus sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und für sich selbst ein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen, das eifrig sei, gute Werke zu tun. Wir finden das sogar schon im Alten Testament, in Jesaja 43, Vers 20 und 21, wo es heißt, in dieser Passage, wo es um die Wiederherstellung Israels geht, die Tiere des Feldes werden mich preisen, die Schakale und Strauße, weil ich Wasser gegeben habe in der Wüste und Ströme in der Einöde, um mein Volk zu tränken, mein Auserwähltes, das Volk, das ich mir gebildet habe, damit sie meinen Ruhm verkündigen. Gott bildet, Gott formt sich ein Volk. Dieses Wort bilden oder formen, das hier verwendet wird in Jesaja 43, ist dasselbe Wort, wo Gott Adam geformt hat aus dem Staub der Erde. So formt sich nun Gott eine Gemeinde, eine Gemeinschaft, ein Volk. Das wird wiederholt auch im Epheserbrief Kapitel 5 in einem Text, wo es eigentlich um die Ehe geht. Es heißt dort, gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat, damit er sie heilige, nachdem er sie gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort, damit er sie sich selbst darstelle als eine Gemeinde, die herrlich sei. Das ist die Herrlichkeit der Gemeinde Christi Jesu, die er sich nun formt und bildet, so wie er Adam geformt hat, gebildet damals als natürlichen physischen Menschen. So formt sich nun der Herr sein Volk, seine Gemeinde, als sein besonderes Eigentum zu seiner Ehre, damit sie seine Herrlichkeit verkünden. Das ist letztlich Sinn und Ziel der ganzen Heilsgeschichte, die uns in der Schrift berichtet wird, vom ersten Vers bis zum letzten Vers der Bibel. Und das führt uns zu dem Wort Gemeinde, mit dem wir diese Versammlung, dieses Volk Gottes benennen, oder wie die Schrift das benennt. Das griechische Wort, ihr kennt das alle, für Gemeinde lautet Ekklesia. Und es bedeutet wörtlich eigentlich Herausgerufenschaft. Das ist ein Wort, das ich auch von Benedikt Petrus übernommen habe. Er schafft es hier, damit ganz interessanten Wortschöpfungen meine Aufmerksamkeit zu wecken. Eine Herausgerufenschaft, das stimmt. Das ist die Gemeinschaft derer, die gerufen worden sind. Dieses Wort Ekklesia beinhaltet ein Herausrufen. Die herausgerufen sind aus dieser gefallenen Welt, um nun eben dieses eine Volk Gottes, die Gemeinde, die Ekklesia zu bilden, die sich nun auch konkret versammelt. Und in dem Sprachgebrauch der damaligen Zeit wurde das wirklich verwendet, wenn Bürger zum Beispiel einer griechischen oder römischen Stadt gerufen worden sind zu einer konstitutionellen Sitzung, zu einer Versammlung. Wenn sie sich versammelt, dann ist sie Ekklesia. Und es ist interessant, dass in der griechischen Übersetzung des Alten Testamentes derselbe Begriff Ekklesia für die Versammlung des Volkes Israel verwendet wird. Es gibt also eine gewisse Kontinuität zwischen dem Verständnis der Gemeinde vom Alten Testament ins Neue Testament hinein, obwohl sich die Gemeinde im Neuen Testament natürlich ganz anders darstellt, weil er gekommen ist und er dieses Werk der Erlösung vollbracht hat, dass nun die Gemeinde als das sich von ihm formt und bildet, besteht aus denen, die des Glaubens an Christus sind. Und das bringt uns gleich zum nächsten. Wer gehört nun zur Gemeinde? Zu dieser Schar der sich versammelnden Herausgerufenen. Alle, die an ihn glauben zur Rettung. Alle, die an ihn glauben zur Rettung. Die Gemeinde ist letztlich die Gemeinschaft aller an Christus Glaubenden zu allen Zeiten. Gemeinschaft. Erst dadurch wird sie Gemeinde, wenn sie sich versammelt. Einzelne Christen, die sich nicht versammeln, ist eigentlich keine Gemeinde. Sie sind an Christus Glaubende, unabhängig von ihrem weltlichen Status, ihrer Bildung, ob sie reich oder arm, ob sie, eben wie Paulus sagt, ob sie nun Mann oder Frau, Grieche oder Heide, wer auch immer. Alle, die an Christus Glaubenden, die ihn aufgenommen haben in ihr Leben, die sich vor ihm gebeugt haben, um die Vergebung der Schuld in Empfang zu nehmen, die er aus Gnade schenkt. Er, der Leben schenkt in Form der Wiedergeburt, die dir leben, die sich zu ihm wenden. Und dann zu allen Zeiten. Nicht nur ausschließlich im Neuen Testament, sondern auch schon im Alten Testament zählten die zur Gemeinde, die des Glaubens an Christus waren. Wie Abraham zum Beispiel, der Gott glaubte. Und das, was er glaubte, wurde ihm im Hinblick auf das noch zukünftig zu geschehende Werk des Herrn angerechnet als Gerechtigkeit. Auch ein David, andere, die in gewisser Hinsicht zu dieser Versammlung, zu dieser sich versammelten Schar der Erlösten zählen dürfen, die dann im Neuen Testament sich ganz konkret in örtlichen Gemeinden versammelt und dort dann auch ihr besonderes Gepräge erhält seit Pfingsten bis zur Wiederkunft des Herrn. Zur Gemeinde gehören also die durch Gottes Gnade und aufgrund des Wirken des Geistes durch Buße, Glauben und Wiedergeburt erneuert wurden und werden. Und sie werden von Gott selbst zur Versammlung hinzugetan. Denn wir sind ja alle durch einen Geist in einen Leib hineingetauft worden. Ob wir nun Juden sind oder Griechen, Knechte oder Freie, wir sind alle getränkt worden zu einem Geist, hineingenommen in diese Gemeinde. Was tut nun diese Gemeinde? Drei Dinge möchte ich hier kurz erwähnen, auf die wir dann auch in späteren Einheiten noch genauer eingehen werden, auch in den Bibelstunden. Einmal Dienst für Gott, Anbetung. Dann Dienst für Gottes Familie, Versorgung und Sicherheit. Und dann auch Dienst für Gottes Welt, Evangelisation und Barmherzigkeit. Aber zuerst Dienst für Gott, Anbetung. Wir haben einige Verse schon gelesen, wo wir gesehen haben, dass Gott sich nun dieses Volk formt zu seiner Ehre, gemäß seinem Wohlgefallen. Er formt es, damit sie, wie es im Petrusbrief heißt, den wir am Freitag angeschaut haben, damit sie die Tugenden, die Vortrefflichkeiten, die Besonderheiten, das Einzigartige dessen verkünden, der uns berufen hat, aus der Finsternis in sein Licht, Christus. Alles zur Ehre Gottes, alles soll die Herrlichkeit Gottes preisen. Die Gemeinde ist in ihrem Dienst vor Gott theozentrisch orientiert, an Gott orientiert oder christozentrisch orientiert, an Christus orientiert. und bringt durch den Heiligen Geist nun geistliche Schlachtopfer dar, Gott wohlannehmlich. Die Gemeinde ist etwas zum Lobe der Herrlichkeit seiner Gnade, wie das im Epheserbrief Kapitel 1, Vers 12 heißt. Das gehört dazu. Und das muss auch in der Praxis dann, die eine örtliche Gemeinde hat, ihren Widerhall finden, in dem, wie sie nun im Hause Gottes wandelt. Das ist eine rechte Herausforderung auch, glaube ich, für uns hier in der Minorität Heiden. Dann das zweite, Dienst für Gottes Familie, Versorgung und Sicherheit. Versorgung. Wir können nun Stellen lesen aus dem Epheserbrief Kapitel 4, wo es heißt, dass Gott nun in seiner Güte der Gemeinde Gaben gegeben hat, damit, wie es dann dort heißt, jedes Glied, verbunden durch die Gelenke der Handreichung, dieses Wachstum des Leibes bewirkt zu seiner Selbstauferbauung in Liebe. Alle Gaben, die Gott der Gemeinde gegeben hat, haben genau diesen Fokus, dieses Ziel. Wir sollten das lernen, so zu schätzen, auch lernen, so langsam anfangen zu sehen. Das ist kein Ein-Mann-Betrieb, wo nur einer Gaben hat, der dann den ganzen Laden organisieren und managen muss, sondern es ist die Vielzahl aller der sich versammelten Gläubigen, die den Heiligen Geist bekommen haben, die Gaben von Gott bekommen haben, die nun einander Handreichung tun, verbunden durch die Gelenke. Und diese Selbstauferbauung des Leibes, so sagt das Paulus dort, so bewirkt. Und das gibt Sicherheit und Schutz, damit sie nicht mehr, wie es dort heißt, von jedem Wind der Lehre hin und her geworfen sind, sondern diesem vollen Wuchse erwachsen, mündig sind und so ihren Herrn und Gott ehren und anbeten können. Das ist die Sicht Gottes über die Gemeinde. Und vielleicht merken wir, wie sehr wir in unserer Wahrnehmung das reduziert haben auf einige wenige Elemente, von denen wir meinen, dass sie das Wesen der Gemeinde ausmachen. Die Gemeinde ist viel vielfältiger in den Augen Gottes und das sollte sie auch mehr und mehr in unseren Augen werden. Und dann noch das dritte, Dienst für Gottes Welt, Evangelisation und Barmherzigkeit. Auch wir haben hier einiges zu lernen. Der Gemeinde ist dieser Auftrag gegeben. Das finden wir an so vielen Stellen. Wir an Christi Stadt nun aufgerufen, zur Versöhnung mit Gott aufzurufen. 2. Korintherbrief, Kapitel 5 und andere Stellen, die wir nehmen könnten. Und auch hier haben wir, glaube ich, einiges an Nachholbedarf, wo wir uns überlegen müssen. Denn wir wollen, dass diese drei Gebiete, in denen eine Gemeinde sich letztlich bewegt und wandelt, nämlich dieser Dienst für Gott, dieser Dienst für Gottes Familie und dieser Dienst für Gottes Welt in einer guten und weisen Balance zueinander stehen. Nicht einseitig abkippen, sondern balanciert jeder dieser Dienste, dieser Aufgabenbereiche in der Gemeinde seinen festen und guten Platz hat. Im Herzen der Einzelnen wie auch im Herzen der Gemeinde. Und deshalb, weil die Gemeinde das dem Herrn wertvollste auf Erden ist, wirst du sie auch lernen, als das Wertvollste des Herrn auf der Erde zu sehen? Hast du etwas verstanden von dieser Herrlichkeit der Gemeinde, wie das Paulus im Epheserbrief in Kapitel 5 ausdrückt, eigentlich in einem Ehekontext? Die herrlich sei. Merken wir das von dem, dass das Anliegen des Geistes dahin geht, dass der Herr sich diese Gemeinde formt und reinigt, damit sie herrlich sei. Und was tust du und ich in dem, wie wir beitragen können, dass das mehr und mehr auch vielleicht in einer kleinen Gemeinde Realität werden kann? Weil nun diese Gemeinde auch eine Herausgerufenenschaft ist, die sich versammelt, Wirst du daran teilnehmen? Oder wird das je nach Situation und Laune oder Gemütsverfassung so oder so entschieden? Wirst du dich dazustellen, weil sie genau diese Schar ist, die nur durch das ihre Daseinsberechtigung menschlich gesprochen hat, dass sie sich zu ihrem Herrn hin versammelt? Weil diese Gemeinde aus gläubigen Menschen letztlich besteht, wirst du diese Menschen auch so lieben, wie der Herr sie liebt? So geduldig zu sein, wie du mit dir vielleicht hier und da geduldig bist, wenn du merkst, dass dein Leben nicht so läuft, wie es laufen sollte, aber du endlos geduldig mit dir bist, dass das sich seit Jahren vielleicht so hinzieht und vielleicht dann doch sehr schnell deinen Finger auf irgendjemanden zeigst, der mal nicht ganz so funktioniert hat, wie du das gerne hättest. Wirst du diese Schar der zugegeben hier und da eigentümlichen Geschwister doch aber so lieben, wie der Herr sie liebt? Und weil nun diese Gemeinde auch durch diesen dreifachen Dienst geformt und geprägt wird, wirst du dich da einbringen? Und vielleicht müssen wir auch überlegen, wo wir nun ganz konkret auch Möglichkeiten schaffen, dass jeder sich dann auch so einbringen kann, so wie er kann, vom Herrn befähigt ist. Deshalb ist die Gemeinde viel mehr als ein Gebäude, viel mehr als ein sozialer Treffpunkt, viel mehr als ein Mittel zur Lebensaufbesserung, viel mehr als eine Tankstelle oder Zapfsäule, wo ich mich bedienen lassen kann. Und das sollten wir mehr und mehr lernen. Und Gott gibt uns, und damit möchte ich dann auch schließen, Gott gibt uns eine gute Hilfe, um das mehr und mehr auch zu erfassen und zu verstehen. Es gibt ein Bilderbuch Gottes über die Gemeinde in der Schrift. Und daran können wir auch sehen und abschätzen, wie wichtig diese Gemeinde dem Herrn ist, weil er eine Fülle von Bildern, von Gleichnissen in die Bibel hineingelegt hat, die die Gemeinde charakterisieren und zeichnen sollen. Ich rede von diesen Bildern, die wir zum Teil alle kennen. Dieses Bilderbuch Gottes. Die sind in Form meistens von Gleichnissen formuliert. Und es gibt sehr viele davon. Ich nenne nur einige mal, nämlich, dass die Gemeinde der Leib des Christus ist. Um vielleicht diese Einheit und Vielfalt des Christus, bestehend aus Haupt und Leib, uns vor Augen zu malen. In diesem so eindrücklichen Vorbild eines menschlichen Körpers. Die Braut Christi, um vielleicht diese einzigartige Liebesbeziehung zu zeigen, die zwischen ihm und den Seinen da ist. Die Familie Gottes, der Haushalt Gottes, der Tempel Gottes, um vielleicht die Heiligkeit und Gottzentriertheit uns immer wieder bewusst zu machen. Die Herde Gottes, um den Aspekt der Versorgung und Sicherheit uns vor Augen zu malen, in diesem eindrücklichen Bild eines Hirten mit seinen Schafen. Das Reich Gottes, zumindest ist die Gemeinde eine gewisse Form der Manifestation des Reiches Gottes in der jetzigen Zeit als Zeugnis für diese Welt. Die Zweige eines Weinstocks mit ihm als dem Weingärtner. Licht und Salz aus Matthäus. Das Ackerfeld in 1. Korinther 3. Und wir könnten nun Bild für Bild anfügen, es gibt sehr viele Bilder, die genau die Gemeinde charakterisieren und bezeichnen oder umschreiben mit diesen Bildern. Sie sind so eindrücklich. Ich möchte nur auf eines ganz kurz eingehen zum Schluss, nämlich auf das Bild der Gemeinde als die Familie Gottes. Es heißt im 2. Korintherbrief, Kapitel 6, Vers 18, und ich will euch, sagt dort Gott, und ich will euch ein Vater sein, und ihr sollt mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Paulus sagt dazu dann später, so seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge oder ohne Bürgerrecht und Gäste, sondern Mitbürger und Heilige und Gottes Hausgenossen. Wir finden dieses Bild der Gemeinde als Familie an vielen Stellen in der Schrift, überall da, wo wir als Kinder angesprochen werden oder wovon Gott als dem Vater die Rede ist, zeigen Sie uns dieses Bild dieser Gemeinschaft, dieser herausgerufenen Gemeinschaft als Familie. Wir sind dadurch in diese Familie durch die Neugeburt gekommen und sind angenommen an Sohnestatt, wie das an einigen Stellen in der Schrift heißt. Wir gehören zur Familie Gottes dazu. Und ich hoffe jetzt, wenn wir allein dieses Wort Familie aussprechen, dass dann gewisse Bilder und Eindrücke euch in den Sinn kommen, die hoffentlich nicht zu negativ geprägt sind. Nicht jeder hat das Vorrecht und den Vorzug gehabt, in einer, sagen wir mal menschlich gesprochen, gesunden Familie aufzuwachsen, wo manches funktioniert. Vielleicht denkst du an eine Familie, wo die Eltern ihre Kinder lieben, wirklich lieben und sich für sie einsetzen, sie ermutigen, sie formen, mir gefällt dieser Begriff. Sie tragen, begleiten, stützen, helfen, erziehen. Wo Kinder dann ihre Eltern achten, ihnen gehorchen, ihnen helfen, die Verbindung halten, auch wenn sie schon groß und erwachsen sind. Eine Familie versammelt sich aus ganz anderen Motiven, als wie wenn du zu einem Theater oder Konzert gehst. Sie möchte Beziehungen pflegen, wenn sie gesund ist. Sie wollen einander helfen. Sie verlassen nicht sofort die Familie, wenn etwas nicht stimmt, sondern sie lernen, miteinander umzugehen. Sie lernen auch, Probleme und Schwierigkeiten zu lösen, gemeinsam durchzugehen. Und das sollte eine Gemeinde, eine örtliche Gemeinde, wirklich prägen. Eine solche Atmosphäre im besten Sinne, denn jeder Bruder oder jede Schwester im Glauben steht mir letztlich näher als jede natürliche andere Person, auch mein leiblicher Bruder oder meine leibliche Schwester. Mit meinen Brüdern und Schwestern werde ich die Ewigkeit verbringen, im Aufblick auf ihn. Wir werden dann gemeinsam einstimmen in diesen Lobgesang des Lammes bei der Hochzeit, wenn er die Seinen zu sich nimmt. Und wie sollte das schon unser Hier und Jetzt prägen und formen? Zum Schluss, mein Anliegen ist, dass ich wieder neu lerne, wir wieder neu lernen, anzufangen, Gemeinde so zu sehen, wie Gott sie sieht. Das heißt nicht, dass wir blind sind für manche Unebenheiten oder Rauigkeiten, die dann in dem gemeinlichen Miteinander da sind. Aber vielleicht hilft uns das, wenn wir sehen, wie wertvoll, wie einzigartig sie in Gottes Augen ist und was er für sie von Anfang bis zum Ende dieser langen Geschichte, die wir in der Schrift finden, getan hat. Wir werden dann in späteren Einheiten auch auf viele praktische Fragen kommen. Aber ich schließe mit diesem Vers aus Epheserbrief Kapitel 4, Vers 16, wo nochmal dieser eine Gedanke aufgegriffen wird. Gott möchte, dass jeder in der Gemeinde, jedes Glied, wie es dort heißt, so zusammenarbeitet, die einander Handreichung tun nach dem Maße der Leistungsfähigkeit jedes einzelnen Gliedes. Und so das Wachstum des Leibes zur Auferbauung seiner selbst in Liebe vollbringt. Dafür lohnt es sich, sich einzusetzen, sich einzubringen in diese Gemeinschaft, die der Herr gebildet und gestiftet hat. Wir wollen still werden und beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für deine Treue und Gnade mit uns allen. Wir merken, dass wir in mancherlei, wenn es um manche Themen geht, das muss ich auch bekennen, oftmals das auf sehr wenige Punkte und Aspekte reduzieren, weil wir meinen, damit leichter vielleicht leben zu können. Aber wir danken dir für dein Wort, das uns ein anderes Bild, seine gerade von dieser Gemeinschaft derer, die durch Glaube, Buße und Wiedergeburt zu dieser Herausgerufenschaft hinzugekommen sind. Und Vater, wir staunen über die Vielfältigkeit der Gemeinde, diesen vielen Aspekten, die wir in den Bildern sehen, die du uns in deinem Wort gegeben hast, wie Gemeinde ist: ein Leib, eine Braut, eine Herde, ein Volk, ein Tempel, ein Ackerfeld. Und Vater, wir beten wirklich, dass du uns die Augen mehr und mehr öffnest, vor allem auch unser Herz, dass wir uns auch hier dann einfinden, einreihen lassen, anfangen umzudenken, anfangen vielleicht manches gewohnte Bild, manche gewohnte Sache, wie wir das gemeint haben, dass es sogar vielleicht richtig gewesen sein möge, das abzulegen und uns mit deinem Wort so konfrontieren lassen, dass auch die Gemeinde für uns etwas Kostbares und Wertvolles wird und ist auf dieser Erde. Und ja, Vater, wir wissen, dass manches auch, oder vieles bei uns noch im das gibt es noch einiges zu tun, da müssen wir noch viel lernen. Aber das wollen wir wirklich so vor dir aussprechen. Wir wollen das, wir möchten das. Wir möchten etwas von dem sehen und erleben, was du dir unter deiner Gemeinde, deiner Braut, dieses Leibes, dieses Volkes des Eigentums, dieser Herde, dieses Tempels vorstellst. Darum beten wir im Namen unseres Heilandes Jesus Christus. Amen.